Es gibt einfach Phasen im Leben, da haben wir unendlich viel zu tun und zu managen, sei es, weil es ein großes Projekt im Job gibt oder du den Abschluss für eine Ausbildung gerade machst oder wir einfach Corona-bedingt irgendwie 300 Sachen gleichzeitig jonglieren müssen. Für solche Phasen im Leben bauen wir uns in diesem Monat ein Safe House, also ein Ort, an dem du dich zurückziehen kannst, um solche herausfordernden Phasen gut zu überstehen. Und heute beginnen wir mit Teil 1. Dem Fundament.
Willkommen bei Stressismus, dem Podcast über ganzheitliches Stressmanagement für erfolgreiche Frauen. Mein Name ist Thea, ich komme aus Berlin und ich lebe irgendwo im Chaosdreieck zwischen Kind, Karriere und Knutschen. Ich weiß, was Stress ist, aber ich weiß auch, wie man damit umgeht. Du bist auch im Stress? Dann lass uns einfach zusammen daraus tanzen.
Es ist Montag, neue Woche, neues Glück und ich freue mich nach wie vor wie ein cooler Keks, dass endlich der Frühling da ist und ich jeden Morgen, wenn ich aufwache und denke, oh Gott, es ist schon fast hell, also es ist nicht ganz hell, wenn ich morgens aufstehe, aber es ist schon fast hell und auf jeden Fall sind die Vögel schon unterwegs und man kann wieder Fenster und Balkontüren und Gartentüren aufmachen, ohne dass man irgendwie schockgefrostet wird. Und das alles finde ich gerade ganz wunderbar und genieße es einfach morgens auch mit dem Kaffee im Garten zu sitzen und atmen zu können und nicht mehr vor Kälte verkrampfen zu müssen. Und das, obwohl wir natürlich den schönsten Winter seit Jahren hatten, keine Frage. Aber jetzt so Licht und Wärme, puh, das tut, glaube ich, uns allen sehr, sehr gut. Und ich tauche gerade, ich hatte es so ein bisschen angedeutet in der letzten Folge, quasi aus so einer Art Tunnel wieder auf. Ich habe die letzten Wochen, und es waren leider nicht nur 2 Wochen, sondern irgendwie ja schon fast 8 Wochen, 6 Wochen, weiß ich gar nicht mehr. Ich habe unheimlich viele Seminare gegeben und wirklich sozusagen von morgens bis abends vor meinem Rechner gesessen und versucht, Menschen zu belehren. Zu belehren klingt doof, ihnen was beizubringen und gleichzeitig auch zu unterhalten. Und das zieht einfach unheimlich viel Energie und es kostet einfach auch wahnsinnig viel Zeit. Und dann nebenbei noch so ein bisschen das andere Leben irgendwie zu managen, ist schon sehr, sehr herausfordernd. Also ich war ordentlich im Stress und habe mir dann gedacht, dann lass uns doch mal ein Safe House für stressige Phasen zusammenbauen, weil am Ende wird es ja so sein und oder ist es einfach auch so, dass wir immer wieder im Leben natürlich in Phasen kommen, die einfach wahnsinnig stressig sind. Ne? Einerseits jetzt natürlich aktuell sowieso für viele Corona-bedingt, Kinder sind noch zusätzlich zu Hause, man kann nicht so richtig arbeiten, wie man das vielleicht gewohnt ist, aber auch unabhängig davon haben wir alle ja immer wieder im Leben Phasen, die einfach sehr, sehr herausfordernd sind, wo wir sehr, sehr viel zu tun haben. Da gibt es ganz unterschiedliche Gründe einfach für. Und es ist dann selten ja so, dass wir diesen Stress oder beziehungsweise erstmal diese Herausforderungen in irgendeiner Weise reduzieren können oder gar komplett vermeiden können. Also ist die Frage, was können wir denn, ne, Stichwort Stresswippe, was können wir denn auf der anderen Seite quasi dagegen packen, um solche Zeiten einfach gut zu überstehen. Ja, und dafür basteln wir uns in dieser und den kommenden Episoden ein Safe House. Und heute soll es um unser Fundament gehen. Also da werden wir viel über Energie sprechen, unsere Energiequellen. Ne? Das ist sozusagen in diesem Bild, steht das für unser Fundament. In Folge 2 und 3 schauen wir uns mal ein bisschen die Zimmer in unserem Haus an, weil da sollte es natürlich einerseits Zimmer geben, die sehr funktional eingerichtet sind, in denen wir gut arbeiten können, in denen wir gut produzieren können. Aber es sollte natürlich auch Räume geben, die sehr gemütlich und kuschelig sind, in denen wir uns ausruhen können. Das machen wir, wie gesagt, in Folge 2 und 3. Und dann schauen wir uns in Folge 4 mal unser Dach an, also unser Dach, das uns vor Wind und Wetter beschützt. Da geht es nochmal so ein bisschen um Glaubenssätze, Erlaubnisse, Grundeinstellungen, Überzeugungen, solche ganzen Sachen. Das machen wir, wie gesagt, in Folge 4. Und als ich gerade eben in den Kalender geschaut habe, um mal irgendwie auch zu gucken, welche Folgennummern sind denn das gerade, habe ich festgestellt, oha, der März hat ja 5 Montage. Das hatte ich ehrlicherweise in der Konzeption der nächsten Folgen überhaupt nicht auf dem Schirm. Aber dann ist mir auch aufgefallen, am 18. März feiert dieser Podcast ja Einjähriges. Das heißt, ich würde es jetzt mal bei dieser 4-Folgen-Struktur lassen, aber mir nochmal überlegen in den nächsten Tagen, ob ich einfach eine Special-Geburtstags-Sonderfolge dann sozusagen in der 3. Märzwoche mache, aus Anlass des Einjährigen. Wenn du da eine Idee hast oder ein bestimmtes Bedürfnis hast, schreib mir gerne. Ich habe schon erste Ideen. Aber wie gesagt, ich lasse mich da gerne auch mit anderen Ideen vielleicht auch nochmal zu was anderem überzeugen. Also wenn du da eine Idee hast, was wir zum Geburtstag machen könnten, sag einfach Bescheid. Und dann feiern wir zusammen Einjähriges von Stressismus. Woop, woop. So, aber bevor wir jetzt loslegen und das Fundament für unser Anti-Stress-Safe-House, oder nee, eigentlich müsste es heißen, unser Stress-Safe-House bauen, unser Fundament, machen wir natürlich gemeinsam ein Ali. Ich schenke dir eine kurze Pause von deinem stressigen Alltag. Und deshalb, egal was du gerade machst, egal was du gerade tust, lass es jetzt einfach mal kurz. Gönn dir diese kleine Pause. Nimm mein kleines Geschenk an. Und dann schließ einfach mal die Augen oder such dir im Raum einen Punkt, wo du was Schönes siehst. Und dann atme einmal tief durch die Nase ein und wieder aus. Nochmal tief durch die Nase in den Bauch ein und durch den Mund wieder aus. Und jetzt lächel mal, schenk dir ein Lächeln, schenk dem Tag ein Lächeln. Schenk dem Frühling ein Lächeln. Und wenn du soweit bist, dann öffne die Augen wieder. Komm hier an, sei im Moment, sei fokussiert und klar und lass uns beginnen. Also unser Fundament, ne, das Fundament, auf dem unser Haus steht. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, aber mein Mann ist ja Architekt und Bauleiter. Deshalb kann ich immer gut in Hausmetaphern reden, weil wir ja auch seit ein paar Jahren, also wir ist gut, eher eigentlich seit ein paar Jahren, noch nebenbei ein kleines Häuschen in Mecklenburg-Vorpommern umbauen und daraus unsere kleine Insel der Glückseligkeit machen. Und ich bastel da ab und zu mal ein bisschen mit und deshalb weiß ich mittlerweile auch solche Sachen, ne, dass zum Beispiel ein Fundament ganz wichtig ist und dass man das irgendwie gießen muss und das muss dann irgendwie noch stundenlang aushärten und so weiter. Aber es bietet einfach den stabilen Raum, nee, nicht den Raum, aber die stabile Basis, auf dem wir unser Haus errichten können, weil das können wir eben nicht einfach nur auf die Wiese stellen oder auf Sand oder noch schlimmer irgendwie in Moorgebieten oder so. Es braucht einfach wirklich eine stabile Basis, auf der wir unser Haus bauen. Und in dieser Metapher steht natürlich das Fundament im echten Leben sozusagen für unsere Energiequellen, also für unsere Energie, die wir brauchen, um Dinge erledigen zu können, um unseren Job zu machen, um unsere Kinder zu erziehen, um irgendwie auch Energie in unsere Beziehungen reinzubringen, um Energie in unsere Freundschaften reinzubringen. Das alles braucht Energie und unsere Energiequellen sind einfach unser Fundament. Und das Tragische ist natürlich, dass in Phasen, wo wir einfach im Stress sind, weil wir viel zu tun haben, weil wir viele, viele Herausforderungen haben, weil wir wahnsinnig viele Termine haben und, dass wir dann sehr, sehr schnell unsere Energiequellen vernachlässigen, weil wir in Wenn-Dann-Schleifen verfallen, ne, so nach dem Motto, wenn ich erstmal dieses Projekt überstanden habe, dann kümmere ich mich auch wieder um irgendwie meine gesunde Ernährung, dann kümmere ich mich auch wieder um meine Yoga-Termine und was auch immer. Und das führt leider dazu, dass wir auf Strecke immer weniger Energie haben. Und deshalb geht es heute einfach darum, was kannst du denn tun, um deine Energiequellen quasi trotzdem weiter aufzufüllen, weiter, ne, also deine Energietanks weiter aufzufüllen, obwohl du viel zu tun hast. Ne? Also es geht heute nicht darum, dir zu sagen, hey, mach doch mal 6 Wochen Urlaub. Darum geht's nicht, weil die 6 Wochen hast du wahrscheinlich jetzt gerade nicht. Es geht darum, wie kannst du im Kleinen dafür sorgen, dass deine Energiequellen einfach trotzdem gut versorgt sind in solchen Zeiten, in denen du sehr, sehr viel zu tun hast. Weil, wie gesagt,
das ist einfach ein sehr, sehr blöder Teufelskreis. Und das höre ich auch immer wieder oder lese ich auch immer wieder, wenn einzelne Hörerinnen dieses Podcasts mir schreiben. Da kommen so Sachen wie, naja, ich habe jetzt irgendwie auf 4 Stunden Schlaf umgestellt und nee, Sport mache ich eigentlich auch nicht mehr und so weiter, weil ich habe nicht die Zeit. Und das ist ein Riesenproblem, weil das, wie gesagt, eine Abwärtsspirale ist. Je weniger du in deine Energiequellen investierst, desto weniger Energie hast du am Ende. Und das heißt einfach natürlich, dass sich dann die Tage auch noch anstrengender anfühlen, dein Stresslevel noch weiter steigt. Und damit ist das einfach eine Abwärtsspirale. Also schauen wir uns dann einfach sozusagen heute mal an, was kannst du tun, um dein Fundament einfach wirklich, wirklich stabil zu machen. Und da geht es eher um kleine Sachen und wie gesagt nicht die großen Sachen wie, hey, mach doch mal eine Auszeit oder entspann dich doch mal. Ne, mein Lieblingssatz, wenn ich im Stress bin von anderen, entspann dich doch mal. Ja, sieh das Messer in meiner Hosentasche. So entspannt bin ich gerade. Okay, also Energie. Letztendlich, bevor wir sozusagen zu den kleinen Tipps und Tricks kommen, müssen wir, glaube ich, trotzdem noch mal ein bisschen an unser Mindset ran, beziehungsweise so ein bisschen an einzelne Überzeugungen ran, weil was passiert bei den meisten gedanklich und auch sozusagen im Unterbewusstsein beziehungsweise auch emotional, wenn sie im Stress sind im Sinne von sehr, sehr viele Aufgaben? Dann sind wir natürlich sehr schnell an einem Punkt, wo wir die ganze Zeit innerlich schreien, ich habe keine Zeit. Ne? Und die Herausforderung sich so anfühlt, dass wir versuchen, 3 Millionen Sachen in einen 24-Stunden-Tag zu packen, der sowieso eigentlich nicht 24 Stunden hat, weil 8 Stunden sollten wir schon mal abziehen für Schlaf und wir sollten auch mindestens 8 Stunden irgendwie davon abziehen für gemütliches Essen, Austausch mit Freunden und. Also eigentlich versuchen wir es in einen 8-Stunden-Tag zu packen, 3 Millionen Sachen und das fühlt sich sehr schnell so an, als wäre die Aufgabe, es so schnell wie möglich zu machen, weil ich habe ja keine Zeit. Also muss ich alles ganz, ganz schnell machen und ich muss Zeit sparen, weil ich habe ja keine Zeit und deshalb lasse ich einfach Dinge wie Pausen, Sport, ein gemütliches Essen, lasse ich einfach weg, weil dann spare ich ja Zeit. Das ist so ein bisschen die Rechnung, die wir im Hintergrund aufmachen, wenn wir sehr stark im Stress sind, weil wir viel zu tun haben. Und da gilt es einfach wegzukommen, weil es geht nicht um die Frage Zeit, wenn wir im Stress sind. Es geht eher um die Frage Energie. Also wir sollten wegkommen davon, in Zeit zu denken und zu rechnen, sondern eher in Energie zu denken und auch zu rechnen. So. Jetzt ist natürlich da die erste Schwierigkeit schon mal, dass man natürlich auf den ersten Blick denkt, irgendwie Zeit lässt sich einfach viel, viel besser managen und auch rechnen, weil da habe ich eine sehr klare Einheit, ne, Sekunden, Minuten, Stunden und dann weiß ich irgendwie, okay, ich habe heute von 10 bis 16 Uhr tatsächlich wirklich Zeit zu arbeiten oder auch nicht, sondern nur von 11 bis 13 Uhr oder so, aber ich habe hier eine sehr klare, allgemeingültige Einheit, um Zeit zu berechnen und gefühlt dann auch gut zu managen. Und bei Energie wird es schon ein bisschen schwierig, ne? Also wir könnten jetzt versuchen, das Ganze in Kilojoule oder so umzurechnen, das bringt aber natürlich irgendwie kaum was. Also Energie ist dann wieder eine sehr subjektive Einheit oder eine subjektive Maßeinheit, weil in was soll ich es irgendwie ausgeben, was es dann sozusagen wieder handelbar und berechenbar macht. So, aber davon sollten wir uns nicht irritieren lassen, weil diese vielleicht rein objektiv erscheinende Einheiten, die wir in der Ebene Zeit haben mit Sekunden, Minuten und Stunden, ist auch erstmal auf den ersten Blick eine sehr objektive Einheit, weil wenn du mal genau hinschaust, ist es ja nicht so, dass du beispielsweise in 6 Stunden Arbeitszeit jeden Tag das Gleiche schaffst, sondern es gibt Tage, da schaffst du nicht viel in 6 Stunden und dann gibt es Tage, da schaffst du plötzlich ganz, ganz viel. Und das hat was mit der Energie zu tun. Das hat was damit zu tun, wie es dir geht, wie viel Energie du hast, wie fokussiert du bist, wie konzentriert du bist. Das hat also am Ende alles etwas mit der Energie zu tun. Und das heißt, es gilt nicht in solchen Phasen, in denen wir uns vielleicht gerade jetzt auch befinden, gilt es nicht, Zeit zu sparen, sondern es geht darum, in unsere Energiequellen zu investieren. Das ist sozusagen die Prämisse, weil, wie gesagt, ob du in 6 Stunden tatsächlich alles schaffst, was du schaffen musst oder was du dir vielleicht vorgenommen hast, hängt nicht davon ab,
ob du diese 6 Stunden hast oder vielleicht nur 5 Stunden. Es hängt maßgeblich davon ab, welche Energie hast du in dem Moment. Es geht also nicht um Zeitsparen. Wenn wir das mal so auf Geld zum Beispiel übertragen, die wirklich reichen Menschen in dieser Welt sind nicht dadurch reich geworden, dass sie Geld gespart haben, sondern sie haben investiert. Also komm weg von dem Plan, weil das funktioniert eh nicht, irgendwie Zeit zu sparen. Zeit ist ja auch immer nur. Also komm weg von dem Ansinnen, ich möchte Zeit sparen, und geh rüber zu dem Plan, dem Ziel, ich investiere in meine Energiequellen. Und dann wirst du auch merken, du hast dann die große Chance, in 4 Stunden das zu erledigen, wofür du vielleicht normalerweise mit schlecht ausgestatteten Energiequellen, mit leeren Energietanks unter Umständen 6 oder 8 Stunden gebraucht hättest. Wenn unsere Energietanks nicht aufgefüllt sind, dann machen wir mehr Fehler. Dann brauchen wir insgesamt länger. Es gibt da unglaublich viele Untersuchungen, Experimente, Studien, die das auch immer und immer wieder belegen. Wenn unsere Energietanks gut aufgefüllt sind, wenn es uns insgesamt einfach gut geht, ne, es muss uns nicht perfekt gehen, ne, das geht jetzt nicht darum irgendwie, dass uns die Sonne aus dem Hintern scheint oder so, aber wenn es uns erstmal, sagen wir mal so, auf so einem Basislevel gut geht, dann haben wir eine große Chance, einfach Dinge sehr viel schneller, fehlerfreier und auch in einer höheren Qualität zu erledigen, und das spart dann am Ende tatsächlich Zeit, ne? Aber wir können nicht auf direktem Wege Zeit sparen. Das geht am Ende immer in die Hose. Und was ein zusätzlicher Effekt ist von diesem Umdenken, ist einfach, dass du auch das Thema Zeit als Stressor rausbekommst. Ne? Das Gefühl, glaube ich, kennen wir alle, viel zu tun, viel, es ist viel gleichzeitig irgendwie zu managen. Dann ist allein der Blick auf die Uhr schon eine Quelle von Stress. Und wenn du da einfach ins Umdenken gehst und sagst, mein Plan ist nicht Zeit zu sparen, sondern mein Ziel ist, in meine Energiequellen zu investieren, dann kannst du einfach diese tickende Uhr, die da hinter dir irgendwie gerade dich stresst und nervt, dann kannst du die einfach wirklich mehr und mehr in den Hintergrund schieben. Also weg von dem Ansinnen oder dem Plan, Zeit zu sparen, hin zu ich investiere in meine Energiequellen. Und es wird dir dann auch wesentlich durch dieses Umdenken wesentlich leichter fallen, es tatsächlich dann auch umzusetzen und dir Zeit für dich zu nehmen, gutes Pausenmanagement zu bereiten. Ne? Also schreib's dir irgendwo dick und fett von mir aus mit Lippenstift auf den Badezimmerspiegel. Die Überschrift, das strategische Ziel für die nächsten Tage und Wochen, wenn du jetzt gerade akut im Stress bist, ist investieren in meine Energiequellen. Punkt. Ne? So. Das sozusagen so zum Mindset, beziehungsweise zu der Frage, ne, wie müssen wir so grundsätzlich abstrakt, strategisch, wie auch immer irgendwie an das Thema rangehen. Was kann man jetzt tun? Also grundsätzlich wissen wir aus der medizinischen Forschung, der psychologischen Forschung, bla bla bla, als Sachen, wissen wir haben als Menschen bestimmte Quellen, aus denen wir Energie beziehen, um bestimmte Herausforderungen irgendwie zu managen. Das ist Schlaf natürlich, das ist Bewegung, das ist Ernährung, das ist Entspannung generell, ne? Also Entspannung als Gegenpol zur Anspannung, und das sind soziale Kontakte. Ne? So, das sind so diese 5 Bereiche, diese 5 allgemeinen Bereiche, aus denen wir Energie ziehen. Und das sagte ich schon eingangs, das sind natürlich die Bereiche, die wir ganz, ganz schnell sträflich vernachlässigen, wenn wir in Stress geraten, weil wir, also Stress jetzt im Sinne von zu viel zu tun, weil wir dann eben gedanklich in solche Wenn-Dann-Schleifen gehen. Ne? Ich mache jetzt erstmal nur das Projekt zu Ende und dann mache ich mal Urlaub und dann gehe ich wieder regelmäßig ins Fitnessstudio und so weiter. Ne? Wenn dann, wenn dann. Und wie gesagt, sagte ich auch schon, das ist wirklich eine große Abwärtsspirale. Es gilt einfach in solchen Phasen dazu, es geht darum, zu schauen, dass die Energietanks regelmäßig wieder aufgefüllt werden. Und dafür müssen gar nicht große Dinge passieren. Na, du musst jetzt nicht auf eine ballaststoffreiche vegane Ernährungsweise umsteigen. Vor allem nicht in Phasen wie diesen. Sondern es gilt darum, einfach mit kleinen Dingen irgendwie dafür zu sorgen, dass diese einzelnen Energietanks aufgefüllt sind. Gucken wir uns die einfach mal im Einzelnen an.
gesunde Ernährung. Ne? Ich habe das alles irgendwie im Rahmen meines Gesundheits- und Präventionsmanagementstudiums irgendwie mal gelernt mit Ernährungspyramide und Nährwertstoffberechnung und so weiter. Das können wir jetzt erstmal vergessen. Ne? Vergiss es. Es stirbt niemand, wenn du mal eine Tiefkühlpizza isst. Es sterben übrigens auch nicht deine Kinder, wenn die mal an einem Abend irgendwie nur eine Tiefkühlpizza oder Pommes bekommen oder so. Ne? Also es geht nicht darum, jetzt irgendwie die perfekte gesunde Ernährung zu haben. Und es geht auch nicht darum, jetzt alle großen Philosophien, die es in der, und das ist ja mehr oder weniger eher eine Philosophie als eine Wissenschaft mittlerweile, alle großen Philosophien der Ernährungswissenschaft umzusetzen. Es geht darum, in kleinen Dingen dafür zu sorgen, dass du gut mit Nährstoffen versorgt bist. So. Und das heißt zum Beispiel solche Sachen, ich tendiere beispielsweise immer dazu, wenn ich im Stress bin, dann einfach zu wenig zu trinken und vor allem, wenn ich dann was trinke, irgendwie allein irgendwie in Kaffee umzusetzen. So, was habe ich gemacht? Ich habe mir einfach angewöhnt, dass morgens, während ich mir den ersten Kaffee koche, schon der Kessel auch auf dem Herd steht, um irgendwie 2 Liter Wasser heiß zu machen, um mir eine fette Kanne Tee zu kochen. Und auf meinem Schreibtisch steht dann einfach von Arbeitsbeginn bis abends Arbeitsende eine dicke fette Kanne Tee auf einem sehr schönen Stöfchen und ich habe die ganze Zeit Tee parat. Und der Effekt ist, dass ich tatsächlich weniger Kaffee trinke und gleichzeitig wirklich ausreichend trinke, weil da steht einfach schon ein sehr leckerer Tee. So. Und das an diesem Beispiel wird im Prinzip das Prinzip deutlich. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also, an diesem Beispiel wird folgendes Prinzip deutlich. Es geht darum, Hürden so klein wie möglich zu machen, um gute Angewohnheiten in unseren Alltag zu implementieren. Und dann gleichzeitig dafür zu sorgen, dass wir eine halbwegs gute Ernährung haben, halbwegs ausreichend Schlaf haben, ausreichend Bewegung haben und. Ne? So, und dann geht's um Kleinigkeiten. Wenn du zum Beispiel jemand bist, der im Stress anfängt oder aufhört zu essen beispielsweise, ne? Passiert mir dann auch tatsächlich, dass ich manchmal, wenn ich wirklich so richtig krasse Tage hatte, dann um 17 Uhr feststelle, oh hoppla, ich habe gar nichts gegessen. Mit dem Effekt natürlich, dass ich dann um 19 Uhr irgendwie ein Schwein zwischen 2 Toastbrotscheiben irgendwie mir reinziehe. Aber ist nicht so wirklich gesund. Aber ne, auch hier gleiches System. Wenn ich morgens schon anfange, mir einen kleinen Gemüsesnackteller irgendwie zu schnippeln oder einen Obstteller oder so und dann wirklich, also das alles quasi schon in mundgerechte Stücken und dann steht der da, dann werde ich es essen. Ne, da ist die Hürde klein. Warum futtern wir im Büro, wenn wir viele Konferenzen haben, die ganze Zeit Kekse? Naja, weil sie da stehen. Ne, das ist einfach, wenn die Hürde klein ist, dann brauchen wir nicht viel und dann tun wir es einfach. Und das kann man sowohl für schlechte Angewohnheiten nutzen, ne, also die ganze Zeit irgendwie Kekse während einer Konferenz futtern, aber kann man genauso umdrehen für positive Eigenschaften. Nee, Quatsch, nicht Eigenschaften, für positive Angewohnheiten. Gott, es ist vielleicht noch ein bisschen zu früh. Ich hätte noch eine Stunde schlafen können. Was eine schöne Überleitung ist zum Thema Schlaf. Auch ausreichend Schlaf. Sorg dafür, dass du ausreichend Schlaf hast. Es ist wirklich, 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 wirklich keine gute Idee zu sagen, ich schlafe mal weniger und versuche damit Zeit zu sparen, die ich dann damit nutze, irgendwie Aufgaben zu erfüllen. Es wird nicht funktionieren, wenn wir keinen Schlaf haben. Schlafentzug steht nicht umsonst irgendwie auf der Liste von Foltermethoden. Wenn wir nicht ausreichend Schlaf haben, dann sind wir nicht in der Lage, gute Arbeitsergebnisse einfach abzuliefern. Das heißt, wenn du vielleicht deinen Schlaf um 3 Stunden reduzierst, dann hast du vielleicht 3 Stunden mehr Zeit zum Arbeiten. Aber du wirst in diesen 3 Stunden definitiv nicht mehr schaffen, sondern du wirst dich dann irgendwie sowohl in diesen zusätzlichen 3 Stunden als auch den anderen 3 Stunden wahnsinnig quälen. Du wirst langsam sein, du wirst viele Fehler machen, du wirst nicht die geilsten Ideen haben, du wirst wahrscheinlich auch nicht auf so gute Lösungen für Probleme kommen. Es ist einfach wirklich Quatsch. Also lieber weniger arbeiten tagsüber und eben wenn du zum Beispiel jetzt gerade parallel noch Kinder betreuen musst, deinen Arbeitstag generell tagsüber reduzieren, mit dem Arbeitgeber sprechen und, als zu versuchen durch Schlafentzug, ne? Also wie gesagt, das ist eine Foltermethode, durch Schlafentzug zu versuchen, irgendwie dahinterher zu kommen. Natürlich mache ich das auch manchmal, dass ich das für über 1-2 Nächte vielleicht tue, ne? Und dann irgendwie sehr lange nachts noch arbeite, weil irgendein Kunde jetzt noch ganz schnell was haben will und dann trotzdem morgens irgendwie um 6 aufstehe. Ja, natürlich, ne? Es ist jetzt nicht so, dass wir das nie machen dürften. Aber es ist kein geeignetes Mittel, um beispielsweise die Corona-Zeit zu überstehen, weil die dauert nicht nur 2 Tage, mal schauen, wie lange sie dauert, aber sie dauert auf jeden Fall länger als 2 Tage. Ne? Also bitte, bitte, bitte sorg dafür, dass du ausreichend Schlaf hast. Versuch in einem regelmäßigen Rhythmus hier zu bleiben. Auch hier zeigt die Forschung, dass gerade der regelmäßige Rhythmus einfach wirklich dafür sorgt, dass wir auch gut schlafen können. Also ungefähr zu den gleichen Zeiten ins Bett gehen, am Wochenende maximal nur 2 Stunden später und auch 2 Stunden länger irgendwie schlafen können. Ne? Also wenn du normalerweise in der Woche um 6 aufstehst, dann solltest du am Wochenende tatsächlich schon um 8. Ich weiß, mein Herz blutet auch, wenn ich das sage. Aber dann solltest du am Wochenende auch eher um 8 aufstehen. Aber sorg vor allem dafür, dass du ausreichend Schlaf bekommst. Und das ist natürlich eine individuelle Kiste. Nicht jeder braucht die 8 Stunden. Ne? Also man kann das ganz wunderbar mal in stressfreien Phasen austesten, wo man wirklich dann mal ins Bett geht, wenn man müde ist und dann ohne Wecker über 3-4 Tage mal aufsteht und einfach guckt, wann werde ich dann wach und wie viel habe ich dann tatsächlich geschlafen. Und nein, man braucht dafür keine Schlaf-App. Das kann man mit Zettel und Stift erledigen. Also, wie gesagt, aber ganz, ganz wichtig, bitte, 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 bitte mach nicht den großen Fehler, dir Schlafentzug irgendwie anzutun, um vielleicht ein bisschen effektiver zu sein. Und wenn du gerade merkst, du schläfst sowieso nicht gut, ja, also weiß ich nicht, du kannst nicht einschlafen. Oder du wachst vielleicht auch, gibt's auch als Effekt, du wachst vielleicht so zwischen 3 und 4 immer wieder auf und bist dann plötzlich hellwach und kannst nicht mehr einschlafen. Dann geh das Thema an, weil das ist ein Zeichen dafür, dass dein Körper anscheinend noch mit Dingen zu tun hat, die ihm signalisieren, oh oh, großer Alarm, 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 ich kann gar nicht schlafen. So, das heißt, wenn das so ist, wenn du zum Beispiel nicht einschlafen kannst, dann sorg dafür, dass es eine gute Phase gibt, die dich zum Schlaf hinführt, indem du einfach nicht erst 10 Minuten vor Schlafzeit quasi den Rechner runterklappst, sondern dass es wirklich ein gutes Ritual gibt, was dich langsam in diese Schlafphase überführt. Also Rechner runter und dann noch 1-2 Stunden entspannen, was Nettes lesen, noch einen Spaziergang machen, eine heiße Milch mit Honig trinken. Also wirklich sozusagen hier langsam rübergleiten und bitte jetzt auch nicht wieder ein Stressprojekt draus machen. Ne? Oh mein Gott, ich muss jetzt alles dafür tun, damit ich auch wirklich schnell einschlafe. Nein, dein Körper versucht dir was zu sagen. Höre zu, ruhig atmen, vielleicht auch mal Einschlaf-Yoga machen. Es gibt von Medi auf YouTube so ein wunderbares, ganz kurzes, kleines Video, wo sie einen gezielt in so eine Schlaf-Yoga-Session reinspricht. Da ist man sozusagen, hockt man schon im Bett und turnt da so ein bisschen entspannt rum. Und zum Schluss kriegst du noch einen kleinen digitalen Kuss auf die Stirn und sie sagt dann so, schlaf schön. Und auch das, solche Sachen helfen einfach, uns dann besser, dass wir dann besser einschlafen können. Und das braucht natürlich auch Zeit. Ne? Also das wird nicht, wenn du jetzt heute Abend dein Einschlafritual änderst, wird das nicht sofort Effekte haben. Auch das braucht Zeit. Dein Körper muss auch lernen, okay, das sind die Signale für Entspannen und so weiter. Und das Gleiche gilt natürlich auch, oder Ähnliches gilt für dieses zwischendurch nachts aufwachen. Auch das heißt, oder ist zumindest ein Indiz dafür, dass dein Stresshormon-Level-Spiegel-Dings einfach zu hoch ist und dein Körper quasi nicht wirklich zum Ruhen, nicht wirklich zum Entspannen kommt und einfach denkt, es ist so eine gewisse Grundalarmbereitschaft da und erforderlich und deshalb wachst du dann auf. Also es gilt hier einfach wirklich dann darum, wieder mehr Entspannung in dein Leben wieder reinzubekommen, weil du brauchst vor allem die Energiequelle Schlaf. Hör dir vielleicht auch nochmal die Folge an. Ich verlinke die dann auch nochmal in den Shownotes, das Interview mit Harald Schmidt. Nicht dem Harald Schmidt aus dem Fernsehen, sondern Professor Dr. Harald Schmidt. Mit dem habe ich im August ein Interview gemacht zum Thema diese ganzen Energiereserven. Ne? Also was müssen wir beachten bei gesunder Ernährung? Was müssen wir beachten bei gesundem Schlaf, Bewegung und solchen Sachen? In aller Ausführlichkeit, wie gesagt, in diesem Interview. Heute geht es hier eher um so diese kleinen Sachen. Und diese kleinen Sachen gelten auch für das ganze Thema Bewegung. Ja, natürlich sollten wir in einer Woche ungefähr so auf irgendwie 3 bis 5 Stunden sportlicher Betätigung kommen und wir sollten an einem Tag selber auch noch auf ein ordentliches Maß an Alltagsbewegung kommen. Ne? Also Alltagsbewegung ist eben nicht Sport, sondern bei Alltagsbewegung reden wir über sowas wie Treppensteigen, einfach mal laufen, spazieren gehen und so weiter. Und ja, ich merke das auch, das ist natürlich in Phasen, in denen wir viel zu tun haben, wahnsinnig schwer. Ne? Also in solchen Phasen gehe ich dann auch nicht mehr jeden Morgen skaten, weil ich auch gar nicht die Ruhe so richtig habe, um irgendwie da meine Stunde auf dem Tempelhofer Feld in Berlin zu verbringen. Und dann fällt es mir natürlich auch schwer zu sagen, okay, ich mache jetzt mal eine Stunde Mittagspause und gehe in der Zeit spazieren oder so. Das ist völlig klar, aber man kann trotzdem, und das hilft so viel, kleine Bewegungsinseln einbauen. Dann geht man eben vielleicht am Abend quasi auch, ne, Stichwort gute Schlafphase beziehungsweise gute Entspannungsritualphase, dann geht man vielleicht eben einfach nur eine Viertelstunde abends als Signal für jetzt ist Feierabend eine Runde um den Block. Und mach nicht eine Stunde Spaziergang durch irgendeinen Wald, wo man vielleicht noch hinfahren muss, sondern einfach nur eine Runde um den Block. Und ich habe es mir mittlerweile auch zum Beispiel angewöhnt, dass mich mein Handy tatsächlich daran erinnert, dass ich in meiner Mittagspause, egal wie kurz sie ist, wenigstens 10 Minuten auf die Yogamatte gehe. Und natürlich ist es irgendwie besser und wahrscheinlich wird jede Yogalehrerin sagen, naja, 10 Minuten weiß ich jetzt nicht oder so, aber 10 Minuten ist besser als gar nichts. Und ich merke einfach, allein nach diesen 10 Minuten Yoga fühle ich mich schon wieder viel, viel kräftiger, viel, viel energetisierter quasi und kann dann einfach nochmal mit einer neuen Energie in den Nachmittag reingehen. Und dann sind es einfach nur 10 Minuten, okay, aber es sind immerhin 10 Minuten. Und 10 Minuten sind schon mal 10 Minuten mehr als 0 Minuten. Also in diesen ganzen Bereichen, Ernährung, Schlaf, naja, Schlaf ist nochmal ein anderes Thema, aber Ernährung, Bewegung sorgt dafür, dass du kleine, aber feine Inseln, Termine von mir aus hast, in denen du dich darum kümmerst. Versuch einfach dafür zu sorgen, dass es nicht gänzlich auf Null runtergefahren wird, weil, wie gesagt, es ist dann einfach eine Abwärtsspirale. Und das heißt, mach dir dafür wirklich Slots in deiner Tagesplanung. Einfach hau dir die rein, ne, dass du zum Beispiel deine Morgenroutine damit verbringst, dass eben ganz klar ist, ich koche mir den schönsten Tee der Welt oder ich mache mir einen leckeren Obstteller oder ich koche vielleicht schon mal für die Mittagspause vor, ne, dass das sozusagen integriert ist und dass du dann auch in den einzelnen Phasen des Tages einfach irgendwo 10 Minuten, Viertelstunde einbaust, um dich zu bewegen, bestmöglich natürlich auch an der frischen Luft. Ne? Und da, wie gesagt, eine kleine Runde abends zum Feierabend, eine Runde um den Block, wirkt einfach wirklich Wunder. Und diese kleine, aber feine Regelung gilt auch für die Energiequelle soziale Kontakte. Na, auch das ist ja was, was wir dann gerne mal sträflich vernachlässigen, wenn wir sehr viel zu tun haben, dass wir uns dann weniger mit Freunden treffen, dass wir weniger Zeit mit unserem Partner, unserer Partnerinnen verbringen. Auch hier, ne, versuch kleine Einheiten in jeden Tag einzubauen. Das ist ganz, ganz wichtig. Also nicht dann irgendwie zu sagen, okay, von Montag bis Freitag wird gearbeitet und alles irgendwie abgearbeitet und erledigt und gemacht und getan. Und dann kann ich ja vielleicht am Wochenende, wird wahrscheinlich nicht passieren, weil du am Wochenende dann so kaputt bist und so im Arsch bist, dass du dann vielleicht noch nicht mal mehr die Kraft hast, mit anderen Menschen zu telefonieren oder gar eine Videokonferenz zu machen oder dich mit jemandem zu einem Spaziergang zu verabreden. Also sorg dafür, dass du auch hier kleine, feine Inseln hast, in denen du deine sozialen Bedürfnisse befriedigen kannst. Also es muss ja nicht immer gleich ein 3-Stunden-Telefonat mit der besten Freundin sein. Vielleicht Gibt's eine nette Kollegin, eine nette Freundin, mit der du jeden Tag dich mittags verabreden kannst, um gemeinsam zu essen? Wenn du jetzt nicht gerade mit der Familie irgendwie Mittag isst oder so, ne? Oder dass du dich mit einzelnen Freunden einfach zwischendurch mal verabredest und sagst, hey, ich gehe jetzt abends immer eine Runde spazieren, ich würde dich in der Zeit anrufen und dann können wir miteinander ein bisschen quatschen und uns austauschen oder so, ne? Ich weiß, ja, das ist momentan ein Riesenthema, weil es einfach auch wahnsinnig schwierig ist mit Kontaktbeschränkungen und so weiter, und auch ich kenne den Effekt, dass gerade man so ein bisschen das Gefühl hat, das soziale Netzwerk geht einem so ein bisschen flöten und lauter Fäden irgendwie kann man gar nicht mehr greifen. Umso wichtiger ist es einfach wirklich, sich aufzuschreiben, wer sind die guten Menschen in meinem Leben? Wer sind die Menschen, die mich fördern und fordern, die mich irgendwie im richtigen Moment auch mal in den Arm nehmen und sei es eben einfach nur virtuell in den Arm nehmen, die mir aber auch mal vielleicht den einen oder anderen Arschtritt geben, mit denen ich mich austauschen kann, die mich inspirieren kann. Wer sind diese Menschen? Schreib sie dir auf eine Liste und dann sorg dafür, dass du jeden Tag mit mindestens einer Person auf dieser Liste dich austauschen kannst. Und da reicht ein Viertelstundentelefonat. Das tut dir gut, das lässt deine Energietanks einfach auffüllen. Und wie gesagt, es geht nicht darum, eine Liste so schnell wie möglich abzuarbeiten, also deine Aufgabenliste so schnell wie möglich abzuarbeiten. Es geht nicht darum, Zeit zu sparen. Es geht in diesen Phasen darum, in deine Energiequellen zu investieren, damit du gut durch diese Zeit kommst und damit du natürlich auch gute Arbeitsergebnisse hast. Also es geht hier auch nicht nur um Überleben, sondern es geht natürlich auch darum, gute Arbeitsergebnisse zu haben. Und wenn unsere Energiequellen nicht gut versorgt sind, dann sind wir nicht kreativ, dann haben wir keine guten Ideen, dann haben wir auch keine guten Ansätze, um Probleme zu lösen. Also das ist und bleibt eine Milchmädchenrechnung, zu sagen, ich versuche in arbeitsreichen Phasen oder in herausfordernden Phasen Zeit zu sparen. So, und ich sagte es schon bei dem Thema Ernährung, es gilt darum, sozusagen positive Angewohnheiten, die uns gut tun, sozusagen so in den Tag zu integrieren, dass die Hürden, um es tatsächlich zu machen, möglichst klein sind, ne? Also den Tee kochen, den Obstteller bereiten, aber auch so eine Sachen allein, eine Yogamatte im Wohnzimmer stehen zu haben. Ne? Mich persönlich nervt das. Ich finde das irgendwie optisch jetzt nicht besonders gut, wenn meine Yogamatte irgendwie da die ganze Zeit sichtbar ist. Ne? Das ist eigentlich für mich quasi ein Ding, was irgendwie einen Platz haben sollte, wo man es nicht sieht, weil es ist nicht schön. Aber die Yogamatte steht jetzt hier sehr dominant, sehr sichtbar in meinem Wohnzimmer, weil dann ist es ein Griff, um sie zu holen, auszurollen und auf die Matte zu gehen. Und ich habe auch zum Arbeiten tatsächlich obenrum meistens natürlich irgendwas so, was mich irgendwie klug aussehen lässt, so Business-Look-mäßig, aber untenrum ist ein lustiges Wort übrigens, untenrum dann schon mal eine Jogginghose. Und dann heißt das eben auch, zum Yoga machen muss ich nur einen Griff machen, die Matte rausrollen, Strümpfe aus und los geht's. Ich habe schon quasi die Yoga-Hose die ganze Zeit an beim Arbeiten. Das ist ja auch der Vorteil irgendwie, wenn man die ganze Zeit nur online arbeitet. Aber wie gesagt, Hürden absenken, damit es so einfach und so leicht wie möglich ist, sofort und unmittelbar in die Umsetzung einer für dich förderlichen Handlung sozusagen zu gehen. Ne? Und genauso gilt es auch, wenn du zum Beispiel weißt, du gehst im Stress in Richtung von vielleicht nicht so ganz förderlichen Verhaltensmustern. Also du fängst vielleicht an, sehr, sehr viel Junkfood zu essen oder eben dich vielleicht abends nur noch von Chips zu ernähren oder du trinkst vielleicht mehr Alkohol als sonst oder du machst eben gar nichts mehr dann, sondern irgendwie arbeitest ab und dann plumpst du aufs Sofa und bist nur noch dabei, irgendwie Serien zu gucken oder so. Versuch für solche Angewohnheiten die Hürden möglichst hoch zu halten. Ne? Also man sollte dann vielleicht keine Weinflasche zu Hause haben, wenn man weiß, man hat die Tendenz in stressigen Phasen eher zum Weinglas zu greifen und man möchte es vielleicht nicht. Und dass dann sozusagen die Regel ist, ich darf nur dann Wein trinken, wenn ich es mit jemandem zusammen mache. Das ist natürlich doof, wenn du mit jemandem zusammenlebst, der auch gerne Wein trinkt, ne? Aber du weißt, was ich meine. Hürden hoch. Dass man vielleicht auch, und das kann wirklich so Kleinigkeiten sein, also mein Netflix-Konsum hat sich zum Beispiel erheblich reduziert, seit ich nicht mehr mein Passwort gespeichert habe, sondern jedes Mal erstmal nicht nur in meinem Rechner Netflix aufrufen muss, sondern an einen Schrank gehen muss, wo mein kleines Passwortbüchlein ist, um dort sozusagen die Zugangsdaten für Netflix rauszusuchen. Und ja, komischerweise, dieses Passwort ist so kompliziert, dass ich es mir auch nicht merke. Aber allein diese Hürde sorgt dafür, dass ich wenigstens noch mal 10 Sekunden darüber nachdenke, möchtest du jetzt tatsächlich den Rest des Abends mit deinem Freund Netflix verbringen? Oder gibt es nicht noch andere Freunde im Leben, die du anrufen könntest? Und es führt nicht immer dazu. Ne? Manchmal bin ich auch einfach wirklich so kaputt und dann ist es auch in Ordnung, dass ich aufs Sofa plumpse und irgendwie mir eine schöne Serie angucke. Aber ganz oft führt es auch dazu, dass ich denke, oh nee, ich rufe erst mal Anna an und dann gucke ich mal. Oder ich versuche mal Bianca zu erreichen. Ne? Und dann kann ich ja immer noch vielleicht irgendwie eine Episode gucken. Aber ich bin nicht in diesem 5-Stunden-Binge-Watching-Modus drin, was so mein Stress Belohnungsblödritual irgendwie ist. Ne? Also Hürden hoch, weg mit der Chipstüte, weg mit der Weinflasche und versuchen sozusagen Dinge, von denen du weißt, dass du eher dazu verfällst in Stressphasen, die dir aber nicht gut tun, da einfach wirklich die Hürden einfach so hoch wie möglich zu bauen, weil wie gesagt, manchmal braucht es einfach nur diese eine kurze Gedankenschleife, dass es ja auch was anderes vielleicht als Alternative gibt. Und dann tust du es vielleicht auch schon mal gar nicht, ne? Und gehst vielleicht erst auf die Yogamatte, bevor du eine Weinflasche irgendwie köpfst oder so. Ja, aber selbst wenn, es ist auch in Ordnung, ne? Wir dürfen uns auch zwischendurch mal belohnen in solchen Zeiten. Wir sollten uns auf jeden Fall auch mal belohnen in solchen Zeiten. Aber es sollte dir danach auch wirklich gut gehen. Und wenn du am nächsten Morgen aufwachst und denkst so, dann scheint sozusagen dein Abendbelohnungsritual nicht so gut zu sein, wie du vielleicht in dem Moment gedacht hast. So. Der letzte Punkt, den wir auf jeden Fall beachten müssen, und da muss ich auch wieder leider noch ein bisschen ausholen, zum Thema Energiequellen, ist das Thema Pausen. Das ist natürlich etwas, was ich gerade jetzt bei vielen Klienten, aber auch so bei Seminarteilnehmern einfach mitbekomme, wie da einfach diese Überzeugung greift, ich mache das einfach schnell fertig. Ich versuche es einfach noch schneller zu machen, Zeit zu sparen und einfach Tempo raufzubringen, damit ich es irgendwie überlebe, damit ich es irgendwie schaffe. Und der Effekt ist, dass die Pausen hinten wegfallen. Und das funktioniert nicht. Niemand kann 8 Stunden, auch nicht 6 Stunden am Stück hochkonzentriert durcharbeiten und davon ausgehen, dass man immer das gleiche Energielevel dann einfach auch hat. Wir brauchen die Pause. Und auch hier geht es erstmal darum, wirklich umzudenken. Eine Pause ist keine Zeitverschwendung. Eine Pause ist nichts, wo du sagen kannst, ich habe dafür jetzt keine Zeit, sondern auch die Pause, gerade die Pause, ist eine Investition in deinen Energiehaushalt. Wenn du 45 Minuten arbeitest und dann 5 Minuten Pause machst, wirst du in den kommenden 45 Minuten weitaus mehr schaffen, weitaus bessere Ergebnisse auch erzielen, als wenn du dir diese 5 Minuten Pause versuchst irgendwie einzusparen. Diese 5 Minuten, die du da sparst, bringen dir weder in deinem Tempo was, noch in deiner Arbeitsqualität was. Du sparst keine 5 Minuten. Das ist, wie gesagt, wirklich Bullshit. Nichts anderes. Also, ganz wichtig, ein sauberes und gutes Pausenmanagement zu haben. Und das heißt, stell dir einen Wecker. Am besten nicht den Handywecker, damit du nicht sozusagen auch in die ständige Unterbrechung kommst, ne? Stichwort digitaler Stress, sondern am besten hier nochmal gucken, ob in der Küche vielleicht ein Küchenwecker dabei steht oder irgendeine Uhr, die du im Zimmer irgendwie aufhängen kannst und dann stell dir den Wecker 45 Minuten, 60 Minuten und dann bitte ist eine 5-Minuten-Pause fertig. Und dann ist ganz wichtig, eine Pause ist es nur dann, wenn du etwas diametral anderes tust, als du für deinen eigentlichen Job machst. Das heißt, wenn du gerade 60 Minuten Videokonferenz hinter dir hast, dann ist es keine Pause, wenn du jetzt dein E-Mail-Postfach checkst, bevor du in die nächste Videokonferenz gehst. Das ist keine Pause. Es ist sehr wohl eine Pause, wenn du in die Küche gehst. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass viele von euch auch im Homeoffice sitzen. Wenn du jetzt aber in die Küche gehst und den Abwasch machst und dabei vielleicht ein bisschen Radio hörst oder einen schönen Podcast, dann ist es eine Pause. Das ist in Ordnung. Ne? Du darfst von mir aus irgendwie nebenbei die Wohnung putzen, also nicht nebenbei, sondern in deiner Pause von mir aus die Wohnung putzen und wie gesagt, ne, ein schönes Hörbuch noch dabei, um das Ganze zu versüßen. Das ist eine Pause. Ne? Pause heißt nicht, dass ich auf dem Sofa liegen muss und die Augen schließen oder so oder meditieren oder so. Ne? Also ist auch gut, auch eine gute Pause, aber vor allem geht es bei einer Pause immer darum, etwas diametral anderes zu tun, als ich eigentlich für den Job mache. Also wenn du am Schreibtisch arbeitest, ist es nur dann eine Pause, wenn du wegkommst vom Schreibtisch und wie gesagt, etwas tust, was auch für eine gewisse Ablenkung sorgst. Ne? Pausen hat auch sozusagen viel mit, nee, nicht ab, Quatsch, Ablenkung ist das falsche Wort, Pause hat auch viel mit Abwechslung zu tun. Also sorg dafür, dass deine Augen, dein Rücken, aber auch dein Gehirn eine Abwechslung bekommen. Und das darf, wie gesagt, auch über Hausarbeit beispielsweise stattfinden. Wenn du es dann aber auch wirklich als Pause genießt. Wenn dich das genauso stresst, dann vielleicht nicht. Dann vielleicht wirklich tatsächlich nochmal einmal am Treppenhaus rauf und runter laufen, um dann auch gleichzeitig mal noch ein bisschen Bewegung in den Hintern zu kriegen. Aber für mich zum Beispiel ist mittlerweile das Abwaschen und dabei irgendwie so meine Podcasts durchzuhören, die so regelmäßig irgendwie bei mir in den Feed reinploppen, das ist für mich tatsächlich wirklich mittlerweile total entspannend, aber auch weil ich auch im Hinterkopf habe, selbst wenn ich heute nicht abwasche, ist es auch in Ordnung. Ne? Das ist jetzt auch nicht schlimm, wird niemand sterben, wenn ich mal eine dreckige Küche habe oder so. Ne? Also das muss schon so die Einstellung sein, mit der du an deinen Pausenritual quasi rangehst. Aber wichtig ist, dass es regelmäßig stattfindet. Nach 45 Minuten, nach 60 Minuten, eine 5 Minuten Pause Minimum und dann bitte auch eine gute und lange Pause in der Mittagszeit. Und es ist eine Investition, es ist nicht Zeit, die da eine Rolle spielt, Zeit, die du vielleicht auf den ersten Blick nicht hast. Es geht einfach auch bei Pausen darum, das ist eine Investition in deine Energiequellen, die du brauchst, um diesen Tag zu überstehen, um all die Herausforderungen zu bewältigen. Darum geht's. So, ich war ganz schön durcheinander, glaube ich. Ne? Ich glaube, ich hätte das vielleicht ein bisschen mehr strukturieren können. Aber es geht ja vor allem darum, jetzt ein paar Impulse reinzusetzen. Und ich glaube, du hast so das Grundprinzip verstanden. Also die zwei oder drei, ich sag nochmal die wichtigsten Sachen vielleicht nochmal, um so dem Ganzen vielleicht nochmal einen guten Abschluss zu geben. Also das Allerwichtigste, hör auf zu versuchen, es schneller zu tun, hör auf zu versuchen, Zeit zu sparen. Wie gesagt, die Überschrift für die nächsten Wochen ist, ich investiere in meine Energiequellen. Und alles, was du da reinpackst, jede kleine Minute, jeder 10-Minuten-Slot, den du in deine Energiequellen investierst, wirst du hochverzinst am Ende rausbekommen. Mach dafür die Einstiegshürden so klein wie möglich. Also bereite es morgens vor, was du brauchst im Laufe des Tages, um gut über den Tag zu kommen. Setz dir konkrete Termine für kleine Abendspaziergänge, für kleine Yoga-Sessions, für was weiß ich, eine Joggingrunde oder was auch immer. Setz dir dafür konkrete Termine und all das, von dem du weißt, dass es gerne mal in deinen Alltag sich reinfrisst, weil du im Stress bist, da versuch umgekehrt einfach die Hürden so groß wie möglich zu machen, damit du einfach nochmal wenigstens 1-2 Sekunden hast, um dann nochmal eine Alternative dir vielleicht zu überlegen oder vielleicht eben nicht zur Chips-Tüte zu greifen oder zur Weinflasche oder was auch immer. Aber das Allerwichtigste ist einfach die Einstellung. Es geht nicht darum, Zeit zu sparen, es geht darum, in die Energie zu investieren und denk bitte daran, Pausen, Pausen, Pausen. So, das einmal für unser Fundament. Vernachlässige es nicht, es wird sich sonst bitter rächen und alles, was du in deine Energiequellen investierst, kriegst du dafür hochverzinst von deiner kleinen Energiebank auch wieder zurück ausgezahlt. So, das war das Fundament. Nächste und übernächste Woche geht es, wie gesagt, um die Frage, wie richten wir eigentlich die Zimmer in unserem Haus ein, damit wir gut versorgt sind. Da geht es also einerseits um das ganze Thema Zeit- und Selbstmanagement in sehr, sehr stressigen Zeiten. Also da werden wir viel auch über Werkzeuge natürlich reden. Und das Zweite ist dann das Einrichten von gemütlichen Räumen. Also was kann ich eigentlich tun, wenn ich eh schon sehr, sehr im Stress bin, damit ich trotzdem in Entspannungsphasen komme, damit es mir trotzdem gut geht. Darum geht es dann in der dritten Folge und Folge 4 dann, wie gesagt, unser Dach. was vielleicht noch mal ein bisschen abgedichtet werden sollte. So, das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche dann wieder. Und bis dahin, bleib gesund, komm gut durch, hab's schön und bis ganz bald. Deine Thea. Folge vorbei, aber das ist gar nicht schlimm. Noch mehr Ideen, Inspirationen und Impulse findest du auf meiner Website www.stressismus.de und dort kannst du dich auch für den monatlichen Newsletter eintragen. Ich will nicht dein Postfach zuspammen, den gibt es wirklich nur einmal im Monat und dann aber mit geballten Informationen. Du kannst dort auch Kontakt aufnehmen mit mir, wenn du Interesse an einem Coaching hast und du findest dort natürlich auch immer aktuelle Informationen zu Kursen, die ich online oder in Präsenz anbiete. Gern folgt mir auf Instagram, auf Pinterest oder auch auf LinkedIn. Dort beantworte ich auch gern all deine Fragen oder nehme Themenwünsche für diesen Podcast entgegen. Und wenn du möchtest, freue ich mich natürlich auch über Sternchen bei iTunes und auf alle möglichen Weiterempfehlungen über welchen Kanal auch immer an deine gestressten Freundinnen. Denn es gilt weiterhin der Grundsatz, Informationen werden vom Teilen nicht kleiner. Und es bleibt auch dabei, Stress ist keine Naturgewalt. Wir können eine ganze Menge dagegen tun. Und ich freue mich, das auch nächste Woche mit dir wieder gemeinsam zu machen. Bis dahin, eine schöne Zeit. Deine Thea.